Musikgruppe für diesen Lobpreis. Ich denke, es ist immer wichtig, dass wir Lieder haben, die wir auch in verschiedenen Gemeinden gemeinsam kennen und singen können. Und für mich war es jetzt schön heute Morgen, dass es auch Lieder gab, die ich kannte. Jetzt das letzte kannte ich auch oder macht hoch die Tür natürlich. Ich denke, das ist ganz wichtig, das darf ich vorneweg sagen, dass wir auch ein gemeinsames Gut haben, wenn wir mal in einer anderen Gemeinde sind und da sitzen und können bei keinem einzigen Lied mitmachen, ist das irgendwo auch schlecht. Und dass ich jetzt heute schon bei zwei mitsingen konnte und vielleicht gibt es ja noch welche, wo ich nachher auch mitmachen kann. Soweit, vielen Dank dafür. In der evangelischen Kirche, da haben wir im Blick auf die Predigttexte eine Ordnung, die so aussieht, dass innerhalb von 6 Jahren wesentliche Texte der Bibel in den Predigten vorkommen. Wir haben jetzt am ersten Advent begonnen wieder mit der ersten Reihe. In der ersten Reihe sind es ganz viele Texte aus den Evangelien und der Sinn ist, dass man quasi quer durch die Bibel kommt und damit das Gesamtzeugnis der Bibel dann einfach in einer bestimmten Zeit auch durchmacht. Für den zweiten Adventssonntag ist uns ein Text gegeben aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar ein kleiner Abschnitt aus der Rede Jesu über die Endzeit. Und so lese ich uns diesen Text aus dem 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 25 bis 31. Dort heißt es: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich habe mir überlegt, liebe Brüder und Schwestern, wie man diesen Text ganz kurz mit wenigen Schlagworten zusammenfassen kann. Um was geht es? Es geht, so darf ich am Anfang sagen, es geht um Ziel oder Ende. Hat Jesus in seiner Rede über die Endzeit ein Ziel vor Augen? Also ein lang ersehntes, ein eifrig erstrebtes, ein glückliches Ziel? Oder meint er eher das Ende? Ein schreckliches Ende? Ziel oder Ende? Wenn aber dies anfängt zu geschehen, wenn am Himmel und auf der Erde jene schrecklichen Veränderungen vor sich gehen werden, kommt dann ein Ziel in den Blick, das der Weltgeschichte einen Sinn gibt? Oder, das wäre die Alternative, beginnt dann ein sinnloses Ende, das allem, was war, ist und sein wird, noch nachträglich den Stempel aufdrückt, alles umsonst. Werden wir oder unsere Nachkommen am Ende unter einer zusammenbrechenden Welt begraben? Oder, wieder die Alternative, werden wir erhobenen Hauptes ins Ziel gehen und also dabei sein, when the saints go marching in. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist das auch nur eine falsche Alternative. Vielleicht bringt das Evangelium für den zweiten Advent etwas ganz anderes in den Blick als dieses Entweder-Oder. Entweder Ziel oder Ende, entweder Sinn oder Sinnlosigkeit. Der Advent ist doch eine Zeit der Ankunft. Der Ankunft einer Zukunft. Die Ankunft einer Zukunft, die sich von uns nicht hochrechnen lässt, sondern die uns geschenkt wird. Eine Zeit der Überraschungen. Und wir sollten wirklich offen sein in diesen Wochen des Advents für die Überraschungen. Wir sollten das nicht alles totschlagen mit dem vorweihnachtlichen Stress und von einem zum anderen hetzen. Wir sollten uns Zeit nehmen. Advent ist die Zeit der Vorbereitung, die Zeit auf das, was Gott uns schenkt. Und deshalb lohnt es sich, nicht nur diese beiden Alternativen, Ziel oder Ende, schnell zu beantworten und dann zu sagen, wir haben es kapiert. Nein, es lohnt sich, diesen gewissermaßen schwierigen Text genauer anzuschauen. Was uns Jesus in seiner Endzeitrede ankündigt, an unerhörten Ereignissen am Himmel über uns und im Abgrund unter uns, das scheint ja wirklich auf ein Ende mit Schrecken hinauszulaufen. Und solche Ankündigungen gehören seit der Zeit des Alten Testaments zum apokalyptischen Szenarium. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Das heißt ganz einfach, die Kräfte des Himmels kommen ins Wanken. Das Firmament gerät in Aufruhr. Am gestirnten Himmel über uns, der ja ein Inbegriff der Verlässlichkeit ist. Jeden Tag geht die Sonne auf und jeden Abend können wir den Mond und die Sterne sehen. Diese Verlässlichkeit kommt ins Wanken. Darauf ist kein Verlass mehr. Aber damit nicht genug. Nicht nur oben geschieht was, auch unten gibt es erschreckende Ereignisse, die Vorgänge in der Tiefe. Die Urgewalt des Meeres wird entfesselt. Für die Menschen der alten Zeit, für die Menschen zur Zeit Jesu, als dieser Text entstanden ist, da bedeutete das wesentlich mehr als für uns heute. Das war nicht nur eine verheerende Überschwemmungskatastrophe, die da aufgezeigt wird. Nein, da gerät für die Menschen damals alles aus den Fugen. Denn die Bändigung der Wasserkraft, das war ja ein ganz wichtiger Teil des göttlichen Schöpfungswerks. Am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf und als es auf der Erde noch wüst und leer war, wir erinnern uns an die Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 1, da war es ja Gott, der das Tohu Wabohu verwandelte und aus dem Chaotischen eine blühende Schöpfung machte. Und das machte er vor allem dadurch, dass er die zerstörerische Urgewalt des Wassers bändigte. Wir können das nachvollziehen, wenn irgendwo wieder ein Sturm aufkommt, ein verheerender Hurrikan, was die Urgewalt des Wassers bedeutet. Und Gott hat dieser Urgewalt Einhalt geboten. Und jetzt heißt es bei Lukas in der Endzeitrede, dass das Wasserchaos wieder ausbricht, dass es wieder aus der Tiefe emporbricht. Und dann steht der Menschheit tatsächlich das Wasser bis zum Hals. Der gestirnte Himmel über uns bricht herab und das chaotische Urmeer bricht aus der Tiefe herauf. Das heißt, eine ganze Welt bricht zusammen. Wie wirkt das auf Sie? Wie wirkt das auf euch? Jesus sagt es ohne Umschweife Auf Erden wird den Völkern bange und sie werden verzagen und vergehen vor Furcht. Wenn nicht mehr auf den Himmel Verlass ist und wenn den Menschen das Wasser bis zum Hals steht, dann bricht tatsächlich eine ganze Welt zusammen. Aber ehrlich, wir brauchen doch gar nicht so weit zu gehen. Die kleinen Katastrophen, die wir in unserem Leben immer wieder erleben müssen, die treffen uns doch genauso tragisch. Da bricht an vielen Stellen für Menschen eine Welt zusammen. Und das kann jeder und jede erfahren. Da muss man nicht gleich an das Ende aller Dinge denken. Da reicht es schon, dass ein Mensch, der für mich unbedingt verlässlich war, dass der auf einmal die Treue bricht. Oder wir müssen erleben, dass ein Kind stirbt. Und wir können das nicht verstehen, dass Gott so etwas zulässt. Oder dass eine Beziehung auseinandergeht, die doch so glücklich begonnen hat. Oder dass ein schwerer Unfall geschieht in unserer Familie, in unserem Freundeskreis und dass der alle Grundfesten erschüttert. Und dann machen sich Ausweglosigkeit und Dunkelheit breit. Aber auch weniger dramatische Ereignisse können uns an den Rand dessen bringen, was wir ertragen können. Muss ich da noch die weltweiten Schrecken aufzählen? Das, was wir täglich in der Zeitung lesen oder in den Nachrichten sehen? Die internationale Bedrohung durch rücksichtslose Terroristen, denen Menschenleben nichts, überhaupt nichts gelten. Denken wir an die Terrormiliz Islamischer Staat oder an die Boko Haram-Leute in Afrika, die die Würde ihrer Mitmenschen mit Füßen treten. Oder im globalen Bereich denken wir an das größer werdende Ozonloch, weil wir die Kräfte der Natur bedrohlich aus dem Gleichgewicht gebracht haben und wir es offensichtlich nicht mehr schaffen, die gute Schöpfung, die Gott uns gegeben hat, so zu bewahren, dass auch noch viele, viele Generationen nach uns diese Schöpfung genießen können. Wir können jetzt auch an Kriege und Bürgerkriege denken oder an den weltweiten Hunger, den eine reiche, aber ungerechte Welt einfach nicht in den Griff bekommt. Da geht schon die Angst um. Die Angst davor, dass wir am Ende angelangt sind. Die Angst davor, dass wir alles verlieren könnten, woran unser Herz hängt. Zum Glück, liebe Brüder und Schwestern, bleibt Jesus in seiner Endzeitrede ganz bewusst und ganz eindeutig nicht bei diesen Schreckensszenarien stehen. Mitten in Tod und Bedrohung, mitten in Angst und Schmerz verheißt unser Adventstext Befreiung. Er kündigt Erlösung an. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, sagt Jesus, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf und erhebt eure Häupter. Also nicht mehr der Blick nach unten, sondern der Blick nach oben. Und dann können wir etwas sehen und ahnen von der Erlösung, die Gott uns im Advent schenkt. Sicher, das Reich Gottes ist bei uns noch nicht endgültig da. Und es kommt auch heute, am 7. Dezember 2014, nicht in seiner endgültigen Form. Aber es ist unter uns wirksam. Und auch heute, an diesem zweiten Adventssonntag, können wir etwas spüren von dem Reich, das mitten unter uns ist. Wie das Lukas einige Kapitel vorher sagt. Die biblische Botschaft vom Kommen Gottes die kündigt für mich kein oberflächliches Happy End an. Sie verschließt die Augen nicht vor all dem Schrecklichen in unserem persönlichen Leben und vor all dem Schrecklichen auf unserer Welt. Aber sie zeigt mitten in diesen Dunkelheiten das Kommen Jesu. Und dieses Kommen Jesu, das nimmt all das, was wir erleben müssen, all das, was wir immer wieder auch erleiden müssen, das nimmt das ernst und will gerade in diese Bedrängnis hinein die Erlösung verkündigen und uns hinweisen auf den Jesus, der an Weihnachten in dem kleinen Kind in der Krippe kommt. Das ist also eine Adventsbotschaft für all jene unter uns, die nicht wissen, wie es weitergehen soll in ihrem Leben. Für all jene, die angstvoll fragen müssen, wie sieht zum Beispiel mein Leben aus? Ich bin jetzt schon Jahre pflegebedürftig. Das Geld, das ich habe, ist fast aufgebraucht. Wird es reichen, bis ich sterben darf? Oder wird die Gesellschaft, die Gemeinschaft der Gesunden und Starken, was anderes entscheiden und mich allein lassen? Es ist die Adventsbotschaft auch für jene, die in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen, die am liebsten den ganzen Weihnachtstrubel entfliehen. Ich erlebe das jedes Jahr als Pfarrer in der Adventszeit, dass sich der Gesprächsbedarf bei Menschen erhöht, dass ich öfters als sonst im Jahr Anrufe bekomme von Menschen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Alle gehen auf das harmonische Weihnachtsfest zu. Alle wollen ein Fest der Familie, ein Fest der Harmonie. Und bei mir ist alles unharmonisch. Bei mir ist alles so kaputt. Ich komme damit nicht zurecht. Manchmal machen wir solche Erwartungen. Und es wäre besser, wir würden sie auf dieser Ebene ansiedeln. Unser Text ist eine Adventsbotschaft für alle, die niedergeschlagen sind, die die Schultern hängen lassen, die den Blick nach unten richten und nur noch sehen, was unten auf Erden ist. Ihnen und uns allen ruft das Evangelium zu, seht auf und erhebt eure Häupter, denn siehe, eure Erlösung kommt. An dieser Stelle können und müssen wir jetzt eine Frage stellen. Nämlich die Frage, woher wissen wir das eigentlich, dass Gottes Reich so sicher, so unerschütterlich kommt? Woran kann man das sehen? Jesus gibt in unserem Bibeltext eine Antwort. Eine Antwort mit einem ganz schlichten, kleinen Gleichnis. Er sagt, so sicher es ist, dass es Sommer wird, wenn der Feigenbaum ausschlägt, genauso sicher wird das Reich Gottes kommen und sich Gottes Liebe durchsetzen. Darauf könnt ihr euch felsenfest verlassen. Jesus setzt also der zusammenbrechenden Welt einen einzelnen kleinen Feigenbaum entgegen, der mit seinen Trieben auf das Neue hinweist, der mit seinen Trieben das Blühende ankündigt, der ankündigt, dass etwas zur Reife kommen kann. Wir müssen uns da hineinversetzen in die Umwelt von Jesu. In Palästina, da kommt der Sommer im Unterschied zu unseren Breitengraden ganz plötzlich. Da gibt es das Zwischenspiel des Frühlings fast nicht. Von heute auf morgen wird es plötzlich warm. Ganz schnell kommt der Sommer. Und so plötzlich, so schnell, dass dieser Anfang mit Macht einbricht und den Winter vertreibt. Seht auf und erhebt eure Häupter. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an, Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr, dass jetzt der Sommer nahe ist. Was will Jesus damit deutlich machen? Er sagt uns damit, selbst wenn die eine oder die andere Welt zusammenbricht, die ganz persönliche kleine Welt für jeden und jede oder die größere gesellschaftliche, politische Welt, und selbst wenn einmal der ganze Kosmos an sein Ende kommt, vertraut darauf, Gott setzt einen neuen Anfang. Der Feigenbaum, der auszuschlagen beginnt, ist das untrügliche Zeichen dafür. Ein neuer Anfang, einen neuen Anfang machen, das ist Gottes Lieblingstätigkeit. Und das Gleichnis vom Feigenbaum, das macht uns dessen gewiss. Gott bleibt auch am Ende aller Dinge ein Gott des Anfangs, ein Gott, der Anfänge macht und mit seinen Anfängen unserem Ende immer schon zuvorkommt. In Jesus Christus, der von den Toten auferweckt wurde, haben wir das ganz greifbar. Wenn es dunkel wird in unserem Leben und wenn es dunkel wird in unserer Welt, dann wird Gott selber das Licht sein, das uns leuchtet und wärmt, manchmal so behutsam wie mit den Adventskerzen und in anderen Bereichen auch ganz stark und mächtig. Der Feigenbaum mit seinen frischen Zweigen, der gibt uns zu verstehen, der Winter ist gebrochen. Und zwar der Winter unseres Lebens und der Winter unserer Welt. Gott hat eine neue Zeit anbrechen lassen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich komme noch einmal zurück zum Anfang meiner Predigt. Ich habe am Anfang gefragt, ob es in unserem Bibeltext um die Alternative Ziel oder Ende geht. Ich möchte jetzt sagen und zitiere dabei eine Liedstrophe von Paul Gerhardt: Gottes Geschichte mit uns hat weder Ziel noch Ende. Denn seit Gott zur Welt gekommen ist, hat seine Geschichte mit uns einen unerschöpflichen Anfang. Paul Gerhardt sagt es in seinem Lied so: Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet, also heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Das ist für mich die Botschaft des zweiten Advents, liebe Gemeinde. Auch am Ende bleibt Gott ein Gott des Anfangs. Er schenkt uns einen neuen Anfang, einen Anfang, von dem aus wir erhobenen Hauptes weitergehen können. Und deshalb seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung. Amen.